Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Viele haben mich gefragt, was heißt viele? 6 Leute haben mich letzten Monat gefragt, was ich denn noch so mache. Und checkt dafür gerne mal meine Webseite ab, www.tom-illauer.de. Da sieht man so ein bisschen, was ich auch an Beratung mache. Aber definitiv mein Steckenpferd in der Due Diligence, Marketinggutachten, Bewertung von neuen Akquisitionen bei anorganischem Wachstum. Ja, und schreibe gerade mein 3. Buch, Deutsch Startup, Startup Deutsch, dazu mehr. Ich bin gerade dabei, diese nächste Woche habe ich Urlaub, das einzusprechen. Und das wird auch das erste sein, was ich nicht selber vermarkte, sondern ab nächstem Jahr über einen Verlag veröffentlicht wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt mit den News. Tolle Nachrichten diese Woche. Wir starten mit IKEA. IKEA bricht trotz Online-Umsätzen von 5,7 Milliarden Euro ein. Ja, IKEA legt ein weiter imposantes Online-Wachstum hin. Doch selbst der Sprung sozusagen auf 5,7 Milliarden Euro hat nicht ausgereicht, um die Corona-Verluste im stationären Handel so ein bisschen auszugleichen. Dafür wären mindestens 7,4 Milliarden Euro nötig gewesen. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen zu viel des Guten. Mit einem 5-Jahres-Faktor von 5,7 im Online-Geschäft kann sich IKEA allerdings trotzdem mehr als sehen lassen. Wayfair lag zuletzt bei 6,9 und deswegen sage ich da auf jeden Fall ein fettes Glückwunsch an IKEA, tolles Wachstum. Grundsätzlich würde ich jedem Unternehmer raten, der noch ein Offline-Geschäft betreibt, sein Online-Geschäft so auszubauen, dass er mindestens 40-50% davon baut, also online baut. Dann TUI baut Vorstand um. Und zwar geht es um die Finanzchefin. Ja, was ist da los? Der vom Staat gestützte Reisekonzern TUI baut mitten in der Corona-Krise sein Führungsteam um. Vorstandsmitglied Sebastian Ebel übernimmt zum Jahreswechsel das Finanzressort von Birgit Konix. Die war ja 2 Jahre da, hat jetzt auf eigenen Wunsch verlassen. Ebels bisherige Aufgaben, zu denen vor allem die konzerneigenen Hotels, Kreuzfahrten und Ausflugsprogramme gehörten, verantwortet zukünftig der Strategiechef Peter Krüger. Ja, da bleiben wir auch dran. Gibt so ein paar, also TUI ist ja sowieso gerade in den Medien. Warum? Gibt ja so ein bisschen auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und Vorstandschef Fritz Jusen. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal in einer anderen Folge. Dann kuriose Geschichte, finde ich immer spannend. Und zwar Parship muss Kunden hunderte Euro zurückerstatten. Ja, im Streit um hohe Kosten bei Widerruf von Verträgen der Partnervermittlung Parship hat der Europäische Gerichtshof, also da sieht man ja, auf welche Ebene das getrieben wurde, deutschen Verbrauchern den Rücken gestärkt. Das Unternehmen darf erbrachte Leistungen während der Widerrufsfrist von 14 Tagen nur anteilig in Rechnung stellen und nicht den Großteil des Preises für ein Jahresabo verlangen. Das entschied der EuGH am Donnerstag in Luxemburg. Konkret geht es um den Fall einer einzelnen Kundin. Doch das EuGH-Urteil dürfte wegweisend für hunderte weitere Verfahren beim Amtsgericht Hamburg sein, denn die Praxis ist seit Jahren Anlass für Prozesse. Nun will Parship Konsequenzen ziehen, da eine Rechtsfrage europaweit geklärt worden sei, erklärte die Sprecherin von Parship. Ja, was ist los? Parship stellt für 4 Tage Mitgliedschaft 393 Euro in Rechnung und die Klägerin hat im November 2018 schon eine Premium-Mitgliedschaft für 12 Monate abgeschlossen für 523,95 Euro Und nach 4 Tagen widerrief sie den Vertrag, also innerhalb der gesetzlichen gewährleisteten Frist. Wollte der Betreiber dafür 392 Euro als Wertersatz. Und da hat sie natürlich argumentiert, das kann nicht sein, man müsse das zeitteilig rechnen. Und sie hat jetzt Recht bekommen. Dann kommen wir zu Instagram. Instagram überholt erstmals Facebook bei der täglichen Nutzung. Ja, auch wenn die Internetnutzung in Deutschland bisher schon auf einem hohen Niveau liegt, steigt sie absolut weiter, vor allen Dingen was Bewegtbild angeht, also Instagram und YouTube. Aktuell nutzen 94% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren das Web zumindest gelegentlich. Und Instagram löst Facebook ab. Gehört natürlich beides zu Facebook, aber trotzdem löst es das ab. Ja, die Zahl der Internetnutzer in Deutschland steigt erneut an. Das geht aus einer Online-Studie hervor, die komischerweise ARD und ZDF veröffentlicht haben. Davon profitieren vor allem mediale Angebote. Das Internet wird im Mittel je Tag fast 3,5 Stunden genutzt. Ja, Mediatheken schließen zu Streaming-Portalen auf, so heißt es. Da kann ich nicht so ganz glauben, dass die Zahlen stimmen. Was ich aber spannend fand, war, Facebook verliert gegenüber Instagram. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute man befragt hat und wie die statistische Volatilität ist der Altersgruppen. Dazu müsste man sich eigentlich die Basisdaten der empirischen Befragung angucken. Aber gucken wir jetzt nur auf die Zahlen. Dann wird Facebook bei der täglichen Nutzung erstmals von Instagram überholt. 15% der Bevölkerung nutzt täglich Instagram, wobei darunter vor allem junge Nutzer sind, also 14 bis 29. Und ja, bei der Gesamtzahl der Nutzer liegt Facebook aber nach wie vor Instagram. Eine Frage natürlich auch nur der Zeit. Dann gehyptes Fintech Trade Republic, nutze ich selber übrigens auch, kann ich nur Werbung machen, bin auch nicht von denen gesponsert, ich habe auch noch nie einmal Kontakt mit den Jungs gehabt, nutze ich aber trotzdem selber fürs Traden und bin super begeistert. Total geile UX, also da Glückwunsch an Trade Republic für denjenigen, der das Produkt gebaut hat. Da sieht man, da hat jemand nächtelang nicht geschlafen und sich wirklich Gedanken gemacht, wie man so ein, man nennt es ja heutzutage Neo-Broker, baut. Was ist ein Trade Republic? Ist einfach ein Aktien-Online-Broker, wo du Aktien handeln kannst. Großer Unterschied zum Beispiel, also es gibt noch Robinhood, die werden mit einer Marktkapitalisierung von mehreren hunderten Milliarden, glaube ich, bewertet in Amerika. Unterschied ist, bei Robinhood kannst du auch sogenannte Optionsscheine ziehen, die dich auch wirklich in den Ruin ziehen, wenn du da auch noch Fremdkapital dazu nimmst. Bei Trade Republic ist es nicht der Fall, wobei da auch so ein bisschen mit Gamification kommt. Ja, na gut, das muss ich auch wissen, weil ich, wie gesagt, ich bin ja Diplom-Bankbetriebswirt, habe sogar die rechtliche Erlaubnis nach BaFin als Aufsichtsrat oder Vorstand bei einem Kreditinstitut zu arbeiten. Da braucht man eine gewisse Zertifizierung seitens der BaFin laut Kreditwesengesetz. So, aber zurück zum Startup. Das Berliner Startup Trade Republic hat seine Zahlen aus den ersten aktiven Geschäftsjahr offengelegt. Er wurde zuerst in Finanzszene.de entdeckt. Es ist das erste Mal, dass Umsatzzahlen bekannt werden. Das junge Unternehmen bietet eine App an, mit denen Nutzerinnen und Nutzer ja zu geringen Kosten mit Aktien und ETFs handeln können. Das Geschäftsjahr von, also übrigens, wenn du nicht weißt, was ETFs sind, dann bitte nutze diese App auch nicht. Dann bilde dich erstmal in Finanzwissenschaften weiter. Das Geschäftsjahr von Trade Republic ging offiziell vom 1. Oktober bis 30. September. Tatsächlich eröffnete das Startup seine Trading-App aber erst am 9. Januar. Für wenige Personen, dann gibt es eine Warteliste und weitere 4 Monate später wurde die Anwendung wirklich für alle zugänglich. Insgesamt 728.000 Euro Provisionserlöse wurden von Januar bis Ende September erwirtschaftet. Und dazu kommen sonstige Erträge in Höhe von 228.000 Euro, die das Fintech laut Geschäftsbericht durch Gutschriften von Lieferanten und den Verkauf einer Domain erzielt hat. Zusammen ergibt das fast 1 Millionen Umsatz. Zum Vergleich, bei Deutschland Star Fintech, zum Beispiel also N26, lag der Umsatz im ersten vollen Geschäftsjahr bei 930.000 auf so einem recht ähnlichen Vorbild. Ich habe ja eben schon Robinhood angesprochen. Witzig, dass es hier im Artikel jetzt auch genannt wird. Vielleicht sollte ich auch mal Redakteur werden. Das US-Vorbild Robinhood schaffte dagegen schon im ersten Jahr rund 2,5 Millionen Euro. Ja, das ist aber kein Vergleich. Die Provisionserlöse von Trade Republic setzen sich zusammen aus einer Gebühr von 1 Euro, den jeder Nutzer pro Handel in der App zahlen muss. Anders wie bei Banken, da gibt es meistens ein Disagio, also einen Abschlag. Und sowie Provision, die das Startup von Aktienhandelsplätzen bekommt. 250.000 Trades wurden im ersten Geschäftsjahr in der App durchgeführt. Anhand dieser Zahl lässt sich grob errechnen, dass Trade Republic rund 3 Euro pro Transaktion erhält. Ja, aktueller Verlust 3,4 Millionen Euro. Den Einnahmen gegenüber stehen Ausgaben in Millionenhöhe. Allein für Personal und Marketing ging in Trade Republic erstmals 5,7 Millionen Euro drauf. Dazu kamen Provisionsaufwendungen, sonstige betriebliche Aufwendungen. Insgesamt ein Jahresverlust von 3,4 Millionen Euro. Ein so verlustreicher Startup-Aufbau bedarf hoher Wagniskapitalfinanzierung. Gab ja erst im ersten Geschäftsjahr eine 8,5 Millionen Runde mit Project A von Florian Heinemann und Creandum. Und im April 2020 kam Investment von 62 Millionen Euro dazu, unter anderem von Excel und Peter Thiel. Also sind sie auf jeden Fall noch, haben sie noch eine längere Runrate. Und ich glaube, dass meine persönliche Meinung, da ich das selber nutze, man muss halt den Markt neu erklären. Das ist aufwendig und kostet extrem viel Geld. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man irgendwann mal eine kritische Masse erreicht hat, dann kann man auch das Marketing-Werbebudget ein bisschen wieder zurückschrauben. Und wenn man dann es vielleicht noch schafft, so ein bisschen Huckepack-Marketing zu machen, vielleicht tatsächlich auch noch Banken als Partner zu gewinnen und nicht als Wettbewerber, dann kann das auch wirklich Spaß machen. Dann kommen wir noch mal zu YouTube. YouTube wird zum Teleshopping-Kanal. In Zukunft soll es auf YouTube möglich sein, Produkte zu erwerben. Artikel, welche in Videos gezeigt werden, sind dann nicht mehr nur über Amazon verfügbar, sondern auch direkt bei YouTube. Andere Shops wären damit aus dem Rennen. Die Videoautoren würden dadurch beim Kauf von ihnen vorgestellten Produkte mitverdienen. Dann kommen wir zum Kinderwagen-Startup Bonavi. Das Unternehmen Bonavi leidet sehr unter der Corona-Pandemie und vor allen Dingen der Verzögerung einer Finanzierungsrunde. Bonavi musste somit in der vergangenen Woche einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Das Unternehmen, welches im Jahr 2016 gegründet wurde, verkauft in seinem Online-Shop Kinderwagen und Zubehör, wie zum Beispiel Wickeltaschen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist also ein sogenanntes Direct-to-Consumer-Modell. Diesen Artikel habe ich vorgelesen von gründerszene.de. Ja, bleiben wir dran. Nur weil man einen Antrag auf Insolvenz stellt, heißt es noch lange nicht, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Das muss auch jedem klar sein. So kann es sein, dass deine Runrate erreicht ist, du eigentlich ein Wandeldarlehen bekommst von bestehenden Investoren, die da aber dann doch in letzter Sekunde abspringen oder. Es gibt ja tausende von Möglichkeiten, die passieren können. Das kann auch guten Unternehmen passieren, bei schlechtem Liquiditätsmanagement. Wenn Großkunden sich weigern, ihre Rechnung zu bezahlen, dann kann das halt auch sein, dass du zu Liquiditätsengpässen kommst. Und somit wäre zum Teilen dann auch der Antrag auf Insolvenz gegeben. Gut, dann Virgin Hyperloop plant Teststrecke für 500 Millionen US-Dollar. Vor 7 Jahren hat Tesla-CEO Elon Musk die Pläne für sein Hyperloop ins Netz gestellt. Auch da haben wieder alle gelacht, genauso wie alle damals auch jetzt gelacht haben mit dem Computerchip im Gehirn. Ich lache da nicht, weil das ist so, so ist der Mensch. Das, was in einem Jahr passieren kann, das wird überschätzt. Und das, was in 5 Jahren passieren kann, wird unterschätzt. Das basiert halt auf exponentiellem Wachstum. Wir Menschen können auch nicht in Zinseszins denken. Dafür ist das menschliche Gehirn nicht geeignet. Naja, aber zahlreiche Unternehmen arbeiten inzwischen an der Umsetzung des röhrenbasierten Fortbewegungsmittels und das Unternehmen Virgin Hyperloop investiert jetzt 500 Millionen US-Dollar für den Bau einer Test- und Zertifizierungsstrecke im US-Bundesstaat West Virginia. Der Bau soll 2022 beginnen und bis 2025 fertig werden. Die ersten Tests gab es ja schon, könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben, und zwar Hyperloop. Dann Barclaycard mit einem neuen Marketingchef. Matthias von der Heide wechselt vom Geschäftsführerposten bei Check24 zu Barclaycard. Dort wird er nicht nur als Chief Sales und Marketing Officer tätig sein, sondern auch Mitglied der Geschäftsleitung der Direktbank werden. Er tritt damit in die Fußstapfen von Eduard Gerloff. Dann auch witzige Geschichte wieder vom Rocker zum Gründer. Evil Jared, manche kennen ihn von damals von der Bloodhound Gang oder aber auch von Joko gegen Klaas. Da ist er, glaube ich, auch prominenter Dauergast. Ja, Evil Jared Hasselhoff ist unter die Gründer gegangen. Nachdem er jahrzehntelang als Rocker sich einen Namen gemacht hat, hat er jetzt ein Antikatermittel auf den Markt gebracht. Total super spitz positioniert. Hangover Control ist ein Vitaminpulver, das vor dem Genuss von Alkohol eingenommen werden kann und somit den Katern verhindern soll. Dann Konrad Electronic bekommt neuen CEO, und zwar Werner Konrad gibt seinen Posten als CEO ab an Ralf Bühler. Neben Werner verlässt auch Digitalchef Ali Drabeck das Unternehmen. Für ihn tritt Jürgen Groth den Posten des CEO an. Ja, und als letztes für heute ESOP-Reform. Was ist ESOP? ESOP ist eine Mitarbeiterbeteiligungsmöglichkeit in Unternehmen. Ja, und die Bundesregierung will deutsche Startups mit der Reform der Mitarbeiterkapitalbeteiligung im internationalen Vergleich stärken. Hier in Deutschland muss es immer noch versteuert werden, das ist eine Katastrophe. Und der Zeitplan wird konkreter, das Rechtsreformversprechen soll noch bis Weihnachten eingelöst werden. SPD-Sprecher Jens Zimmermann sagt dazu, ich finde, das ist etwas Schönes, wenn man unter den Weihnachtsbaum packen kann. Ebenfalls wurde Anfang vergangener Woche bestätigt, dass man sich bei der Verhandlung um die Reform auf der Zielgeraden befinde. Das ist ein guter Schritt, denn es ist ja oftmals so, als Startup kannst du nicht marktübliche Gehälter zahlen. Bei einem Startup funktioniert das Arbeitnehmerschutzgesetz nicht. Die können nicht 6 Stunden arbeiten, 8 Stunden, 12 Stunden arbeiten am Tag. Das würde alles laut Gesetz nicht funktionieren. Daher ist das so und ist man angewiesen, dass man auch die Mitarbeiter eigentlich beteiligt. Das funktioniert aber nur dann, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gegeben sind. Deswegen schöne Initiative. Wir sind durch heute für heute und ich sag vorab schönes Restwoche, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Nicht vergessen, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen und mich auf LinkedIn hinzufügen. Ich sag, hau rein, dein Tom.